Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und vor einem Foto von Thomas Dresen, der über die Hausbergkante hupft in seinem Homeoffice, ist der Tobias Ruf in Rosenheim. Grüß dich, Tobias.
Servus, hi.
Es ist ein besonderes Wochenende und deswegen haben wir auch eine besondere Folge. Wir haben nämlich einen gelegentlichen Hörer unseres Podcasts eingeladen. Es ist niemand geringerer als der Daniel Dankelmeier aus dem ÖSV Speedteam. Ich grüße dich, Daniel. Servus.
Grüß euch. Hallo.
Daniel, freut uns extrem, dass du da bist. Wir wollen natürlich über das Wochenende reden, aber zuerst die erste Frage nach deinem Sturz in Gröden, wo du dich verletzt hast. Wie geht's dir aktuell?
Ja, ich bin natürlich auf dem Weg der Besserung. Es geht noch nicht hundertprozentig. Also ich war gestern Skifahren. Also es war sehr positiv natürlich, aber es war halt Freisporn und war gut für den Kopf und für die Seele. Aber vor Rennen fahren bin ich leider noch ein bisschen entfernt, aber auf einem guten Weg. Und das heißt jetzt natürlich ein bisschen langsam steigern und dann hoffen vielleicht, dass wir die Saison noch mal einsteigen können.
Bist du in Schladming Skifahren gewesen? Du bist ja, glaube ich, aus der Gegend.
Ja, genau. Ich bin da 10 Minuten in der Nähe von Schladming, also Eich. Und war auf der Reiter im Skibahn.
Ah, sehr gut. Sehr, sehr cool. Ja, wir wollen über Kitzbühel reden, wo wir dich hoffentlich spätestens nächstes Jahr auch wieder sehen. Du warst dort 2019 mal Fünfter mit hoher Startnummer, irgendwas mit 40 habe ich im Kopf, gell?
Ja, genau.
Weißt du noch die Startnummer auswendig?
Ja, ich glaube 41.
Aha, 41. Wo ist die Startnummer jetzt?
Die hat meine Frau.
Aha, okay, sehr gut. Wird als Geschenk gern weitergegeben, sowas, ja?
Ja, das sind ganz spezielle Nummern natürlich, weil der Name umsteht und das war wirklich eine von den besten Leistungen, also die habe ich irgendwie mit.
Sehr gut. Es ist das Kitzbühel-Wochenende, das Wochenende, an dem Arnold Schwarzenegger immer dieselbe Frage gestellt wird, wie es ihm gefällt. Es ist das Wochenende mit dem größten Glamour. Sie befeuern da einen Mythos um dieses Wochenende. Die machen das richtig geschickt. Die erste Frage bezüglich Kitz an dich. Wie du Fünfter geworden bist du auch ins Londoner gegangen?
Nein, ins London. In Londoner war ich ja anders mal, aber nicht da mal, aber nicht, wie ich Fünfter geworden bin, weil das war ein bisschen schwieriger, weil da war Super-G und Abfahrt geswitcht. Da war die Abfahrt wegen Wetter am Freitag schon und der Super-G am Sonntag und ich hätte mich natürlich wirklich gern weggesprengt nach den Fünften, aber es ist leider nicht möglich gewesen, weil sonst Sonntag der Super-G darunter gelitten hätte.
Aber kannst du das erklären, was da abgeht im Londoner? Warum ist das so ein spezieller Ort und warum sehen wir da immer die Sieger oben ohne feiern nach dem
Rennen? Ja, du wirst eigentlich, wenn du reinkommst, dann wirst vom, weiß ich nicht, ob das der Barkeeper-Chef ist oder so, du wirst eigentlich auf den Schultern reingetragen, dass dir mal jeder sieht. Und natürlich feiern sie dann und dann, ich glaube, das ist schon Tradition geworden, dass halt da drinnen dann oberkörperfrei hinter der Bar du die Getränke austeilst. Ich war noch nie da hinter der Bar, aber ich war schon einmal so dabei, aber ja, es ist ein Riesengaudi.
Sehr gut. Tobias, wenn wir jetzt in die Analyse reingehen zu dem Kitzbühel-Wochenende und am Freitag starten, sind wir beim Super-G. Den hat der Marco Odermatt gewonnen vor Raphael Haser und Stefan Rogentin. Und Odermatt hat selber im Siegerinterview auch beim ORF dann gesagt, dass das irgendwie ein Sieg ist, der ein bisschen getrübt wird, durchaus durch schwere Stürze, auch durch die erneute Verletzung von Alexis Pinturault. Es hat da einige Läufer abgeworfen an einer ruppigen Stelle. Ich glaube, ich habe mir am Freitag schon auf WhatsApp ein bisschen aufgeregt bei dir, weil immer geredet wird von einer großartigen Piste und dann, wie kann das passieren, dass da in so einer Kurve so Löcher drin sind, die schon Start Nummer 1 Lukas Feuerstein abwirft und so weiter. Also es gab ja dann mehrere Stürze. Wie kann das sein? Was ist dein Take zu diesem, zu dieser These?
Boah, wie kann das sein? Dazu bin ich natürlich viel zu weit weg. Ich präpariere die Strecke nicht, ich stehe nicht an entsprechender Stelle. Vielleicht kann uns Daniel da aus Sicht des Athleten ein bisschen mehr dazu sagen, weil wir sehen einerseits natürlich an entsprechender Stelle diese schweren Stürze, andererseits, wenn ich jetzt aus deutscher Perspektive schon mal drauf blicke, Luis Vogt hat gesagt, er hat an dieser Stelle, das war seine beste Passage. Daniel, deswegen, ich spiele den Ball im Endeffekt rüber. weil da wird was Fundierteres bei rumkommen, wie wenn ich jetzt hier irgendwelche Dinge. Ich war im Sommer an jener Stelle an der Seidelalm, bin
Okay.
dort auch gestürzt, weil da kam plötzlich ein Regenguss runter. Da
Ui.
hat es mich geschmissen, aber ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Deswegen, Daniel, gebe ich es an dich weiter. Lukas stellt ja die Frage, die Strecke ist top präpariert, da geht ja auch keiner her und sagt so, ah, jetzt bauen wir da mit Absicht so ein bisschen ein paar Schläge und hier so ein paar Dinge rein, damit das spektakulärer wird, sondern sowas passiert, glaube ich, dann auch im Verlaufe des Rennens, dass eben Stellen dabei sind, die schwieriger werden. Wie ist es denn aus deiner Perspektive? Was könnten dafür Gründe sein, dass man die Sicherheit gewährleisten will, aber es natürlich auf so einer Strecke nicht 100% gewährleisten kann?
Ja, es ist halt natürlich sehr schwierig, eine ganze Abfahrtsstrecke oder Super-G-Strecke von oben, von Start bis ins Ziel gleich zu präparieren. Also, sind oft über ein paar Kilometer und das ist natürlich sehr schwer. Und vor allem, wenn wir Abfahrt und Super-G haben wir natürlich mindestens zwei Abfahrtstrainings vorher auf der Strecke. Und irgendwo muss man oft die Spur kreuzen oder so. Und das war genau in dem Fall, beim Super-G war es der Fall, dass man die Abfahrtsspur kreuzt hat bei der Seidelalm. Und da ist man halt ein bisschen quer in die Schläge reingefahren von der Abfahrt. Und im Super-G ist da ziemlich ums Eck gegangen. Also es war mehr wie eine 1-Grad-Kurve eigentlich, so wie man jetzt hingekommen ist. Und das ist natürlich, dann kommen halt Kräfte und Drücke zusammen. Es ist eine kleine Welle, die was natürlich dazu beiträgt, dass du leicht wirst, dass du kurz den Bodenkontakt verlierst. Und dann kommen genau die Querschläge von der Abfahrt dazu und dann ist es halt sehr schwierig. Aber der Veranstalter kann halt natürlich nichts dafür. Der Kurssetzer auch nicht, der muss da oben einen Kurs setzen. Natürlich kann man vielleicht, wenn man die Schläge wirklich sieht, dass man da ein bisschen ausweicht, 1, 2 Meter, dass man vielleicht offener setzt. Aber im Endeffekt wollen wir ja trotzdem ein Spektakel und einen Super-G haben, der was wirklich trotzdem schwer ist, dass das nicht alles auf Zug geht, dass auch ein bisschen Taktik dazugehört. Und es passieren leider Unfälle. Bei mir war es auch ein geschissener Unfall und habe keinen Kurssetzer oder irgendwie die Schuld geben natürlich, weil ich habe eingefadelt beim Tor, das war meine Schuld.
Du sitzt oben und siehst, es hat dort an jener Stelle den einen und den nächsten und so weiter zerschmissen und zerlegt. Ihr werdet es oben natürlich über Funk und seht ja auch die Bilder mitbekommen. Du hast die Strecke besichtigt. Was fängt dann im Kopf an zu arbeiten? Gehst du dann anders an die Stelle, wenn du siehst, es passieren dort entsprechend diese Unfälle? Stellst du dann im Kopf um und sagst, vielleicht muss ich anders rangehen, als ich es mir nach der Besichtigung vorgenommen habe? Oder hast du so ein Vertrauen in dich und sagst, nee, ich ziehe das trotzdem auf die Art und Weise, wie ich es mir vorgenommen habe, durch? Nimm uns da gerne mal mit.
Also ja, wenn ich da jetzt am Start gestanden noch wäre und dann hätte ich das gesehen und meine Linie im Kopf wäre genau dort gewesen, wo die Schläge und die Stürze passieren, dann hätte ich natürlich adaptiert ein bisschen. Also, weil ich habe dann gesehen, die engere Linie mit dem Anstellen, also mit Drift, ist die sicherere Linie gewesen und die schnellere. Und das ist halt gut, wenn man das auch hört oder sieht selber. Ich sehe es gern im Super-G, zum Beispiel 2, 3 Läufer, die schauen wir sehr gerne an, gewisse. Und dann sehe ich, okay, das ist möglich oder das ist nicht möglich. Ich muss ein bisschen von meiner Linie im Kopf ein bisschen zurückgehen oder ich muss ein bisschen direkter gehen. Also, das ist, hilft oft, dass man da was sieht.
Ja, aus meiner Sicht hat Marco Odermatt diese Passage perfekt passiert. Es war schon wieder aus irgendeinem Grund, war er fast der Einzige, der da kaum quergestellt hat. So wie schon in Wengen im Kärnten ist, der fährt das einfach gerade durch und dann schaut das spielerisch aus. Generell zur Sicherheitsdebatte, wenn man das Thema ein bisschen größer macht. Sophia Gottscher hat jetzt am Wochenende gesagt, wir haben Waffen an den Füßen. Es gab auch in Garmisch-Partenkirchen schwere Stütze und schwere Verletzungen. Der Marco Odermatt hat dann einmal, hat es einen Moment gegeben, da hat er sarkastisch gesagt, man kann ja vielleicht mit Skischuhen fahren, dann wäre es weniger aggressiv. Also das ist fast schon ein bisschen, ja, sarkastisch. Wahrscheinlich auch, weil ihn hunderte Leute nach der Sicherheit in dem Sport fragen. Markus Wagner sagt, 3 Hubschrauber-Einsätze in Kitzbühel, das sind zu viele. Was sind deine Gedanken dazu generell? Fühlt sich's für dich auch in irgendeiner Art schon unsicherer an, dieser Sport, oder was denkt man da als Athlet, ja?
Ja, es ist natürlich sehr schwer. Also man steht am Start und will natürlich vorne mitfahren. Und dafür hast du oft volles Risiko und vielleicht sogar ein bisschen drüber mittlerweile, weil es gibt jeder Vollgas, ist mit einer taktischen, sauberen Fahrt, bist oft heutzutage wirklich nicht mehr dabei. Du musst wirklich voll Risiko gehen. Und es ist natürlich sehr schwer, weil jedem ist selbst überlassen, was er macht oder was er fährt. Zum Beispiel, ich habe auch die Schienenbardecke probiert, machen lassen. War im Training eigentlich sogar, haben es mir sehr gut taugt und war sogar schneller, aber ich habe schon Knieverletzungen gehabt und habe gesagt, ja, im Rennen ist oft so, kommen Situationen dazu, wo du sagst, okay, das habe ich jetzt selber nicht im Griff ganz. Es passiert jetzt kurz was ich nicht geplant habe, weil ich einfach im Rennmodus 110 oder 105% gebe. Und dann ist halt vielleicht, wenn du das dann noch weniger im Griff hast, fährt halt das Material noch mehr ab mit dir, weil im Endeffekt ist das Material für den menschlichen Körper schon so gut und schon so ans Limit gepusht, dass der menschliche Körper das fast nicht mehr aushält. Weil wenn der Ski einmal die Biegellinie kriegt, was du nicht im Griff hast, dann schießt er die raus. Sieht man leider bei den Stürzen. Und ich bin auch der Meinung, es gehört ein bisschen langsamer gemacht, aber da gibt's andere Ansätze, wie Rennanzug zum Beispiel, wo wir Athleten schon lang rennen, wo viel möglich ist, wo es dicker machen und langsamer ist, was man nicht sieht, nicht sieht, ja, sieht im Fernsehen. Und was einfach eine Sekunden zum Beispiel schon ist. Und eine Sekunden ist für einen Läufer schon einiges. Wenn du jetzt 1, 2 km/h bei gewissen Stellen übernimmst, das macht schon was aus. Und du fühlst dich auch ein bisschen sicherer. Und Polster einig nass an vielleicht und alles, weil in der Abfahrt und Super-G, wir haben wirklich eine Haut an. Wenn du auf der Eispiste einfach nur einen Innenskifehler hast, bist du komplett blau und aufgeschürft, weil im Endeffekt nichts schützt. Und schnittfeste Unterwäsche bin ich zum Beispiel schon gefahren. Also bin ich vor meinem Sturz oder bei meinem Sturz auch gefahren, aber da gibt es dabei nur die Hose, die was richtig gemütlich ist. Und ich glaube, das wäre am einfachsten auch, wenn man das im Rennanzug dann einbaut, weil dann ist das schon mal Sicherheit für die Schnitte gegeben, weil es dicker wird der Rennanzug, er wird langsamer, er wird schnittfest, was halt jetzt alles nicht ist. Und natürlich, es passieren viel zu viele Stürze, aber es probiert jeder für die Firmen, dass wir schneller werden. Es probiert die FIS mit runderer Kurssetzung, dass wir langsamer werden, was im Endeffekt eigentlich wieder ein bisschen ein Gegenspieler ist, weil wir dann probieren, die Kurven natürlich enger halten, immer aggressiver werden und im Endeffekt fahren wir jetzt viel mehr Kurven, werden aber nicht langsamer, sondern gleich schnell oder werden schneller. Und ich glaube, da, es ist nicht einfach, weil wenn es weniger Kurven setzt, wird es noch schneller und es ist ganz schwierig.
Jetzt eben hast du diese Carbon-Schienen angesprochen, die du auch dir anfertigen hast lassen. Ist das auch im österreichischen Team weit verbreitet? Also diese Carbon-Schienen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das erhöht quasi so ein bisschen den Hebel, macht den Hebel ein bisschen größer und soll dazu dienen, dass man schneller, direkter fahren kann, dass das Ganze dich noch schneller macht, weil man den Kur den ja die Kurve auch enger halten kann. Und das macht es dann auch zum Teil gefährlicher.
Ja, genau. Also im Österreich, im Team, ich habe gesehen, es hat fast jeder mal machen lassen, weil man muss natürlich probieren. Wenn man sagt, okay, die machen die 1, 2 Sekunden schneller, es hilft nicht. Das ist unser Beruf. Wir müssen schauen, dass wir noch vorne mitfahren können. Und ich glaube, wenn man Sekunden findet, so leicht mit sowas, dann ist es natürlich schwer, dass man das sagt, okay, ich lasse gleich weg. In meinem Fall, ich werde es jetzt noch weiterhin auch noch weglassen, dabei, vor allem nach der Verletzung jetzt, dass ich nicht irgendwas riskiere. Aber es ist, wie du gesagt hast, es macht den Weg kürzer ein bisschen. Also auch, es ist jetzt nicht unbedingt aggressiver, aber du hast dann auch eine Hebelwirkung durch das, dass der ganze Unterschenkel jetzt dagegen erdrückt wird und Schurch. Du hast ein bisschen weniger Weg zwischen Schienbein und Schurchdrucksohle. Und das macht natürlich alles ein bisschen, ja, wie gesagt, du kannst abkürzen den Weg und das macht es halt, wenn du das im Griff hast, schneller. Aber wenn du das einmal übersiehst, meiner Meinung nach kann es auch vielleicht nach hinten losgehen. Muss nicht sein, dass die Carbon-Schienen schuld sind, aber kann natürlich.
Ein Punkt, der mich dann noch interessieren wird, ist, am Montag am Abend hat der Hannes Trinkel, der für die FIS arbeitet und da auch die Abfahrten setzt, auf Servus TV, das Kantentuning angesprochen. Thomas Dresden war auch dort und hat das ziemlich angeprangert, wie extrem man da schon vom Material her ist. Beim Kantentuning, da geht es, glaube ich, darum, welchen Winkel die Kanten wirklich haben, die dann quasi am Belag, also auf der Belagseite, auf der Unterseite haben. Und dass man da, wenn man da vom Reglement her ein bisschen bisschen rauf geht, dass die quasi einen größeren Winkel haben müssen, dass es dann auch wieder etwas von der Aggressivität rausnimmt. Ist das eine richtige Auffassung von mir? Und was wird da genau gemacht am Kantentuning, dass das hier auch so am Limit ist?
Ja, man kann natürlich das Kantentuning und belogseitig einstellen, wie man will. Wie jeder Athlet braucht es auch. Der eine Athlet ist lieber aggressiv unterwegs, der andere ist weniger aggressiv unterwegs. Kommt auch auf Skimodell an, was man für ein Kantentuning fährt, ob man jetzt 0,8 Grad fährt, 1,4, kommt immer auf die Athleten aber drauf an. Und auch wie das ganze Paket zusammenstimmt, bei Bindung, Schuhe, vielleicht Carbon-Schienen. Mit der Carbon-Schiene muss natürlich alles noch ein bisschen umstellen, das Material. Aber es ist immer abhängig für einen Athleten und jeder Athlet hat da auch das Gefühl, aber wie man sieht, ein paar sind, glaube ich, sicher sehr aggressiv unterwegs und ein paar weniger. Und das macht es halt aus, ob es jetzt so sagt, okay, ich bin lieber in die Kurven richtig schnell und investiere ein bisschen auf der Geraden. Oder ich sage, okay, ich gehe ein bisschen weniger aggressiv und die Kurven, da fahre ich trotzdem und bin halt auf die geraden Streckenteile schneller. Also, es ist sehr schwer, aber ich weiß nicht, wie man das eingrenzen könnte, oder das wird wahrscheinlich auch messbar sein im Ziel. Also, es ist eh schon einiges messbar. Also, ich weiß nicht. Da gehört einmal, kleine Leute müssen sich zusammensetzen und sagen, okay, es gehört weniger aggressiv und weniger schnell gemacht. Und meiner Meinung nach, ich weiß jetzt nur einmal mit dem Rennanzug, wo ich da weiterhelfen könnte und dabei.
Du hast das gesagt, da braucht es Gespräche von gescheiten Leuten. Solche Gespräche sind in Saalbach mal angesetzt im Zuge der WM, auch beim Weltcupfinale in den USA soll es um Regelwerk für die kommende Saison vielleicht gehen, wo eben Anzüge kommen könnten, wo Einschränkungen kommen könnten, die das Ganze ein bisschen sicherer machen werden. Tobias, wolltest du noch was zum Sicherheitsthema sagen?
Fangen wir vielleicht mit Thema Anzüge an. Das muss man dann über Einheitsanzüge lösen, Daniel, weil ich berichte auch sehr viel über Skispringen und ich kann es nicht mehr hören. Was da das Thema Anzüge nämlich betrifft, ist furchtbar. Und ich glaube, wenn man da einen Spielraum lassen würde, da würden wir uns im Kreis drehen und dann wird's wieder mit der Materialschlacht, auf gut Deutsch gesagt, wird es wieder losgehen. Das heißt, da ist die Thematik, um auch unsere Zuhörer mitzunehmen, Einheitsanzüge, dass da nicht wieder das losgeht.
Jede Nation das gleiche Material, also einfach das Material, jeder kann es, jeder die gleichen Nähte und alles, weil das macht auch oft das aus, wie ein Rennanzug genäht ist und einfach anpasst. Und jeder kann sein Design aufklatschen, was er will. Aber jeder hat einfach das gleiche Material und fertig.
Gut, okay. Nicht, dass wir diese Thematik hier auch noch mitnehmen, weil sonst gehen unsere Podcast-Folgen irgendwann 3 Stunden, Lukas. Thema Kommunikation, auch innerhalb der Läufe an sich. Wir reden jetzt davon, es ist ein runder Tisch angedacht in Saalbach. Wir hatten andere Themenfelder, andere Bereiche, jüngst Thema Marketing. Wir hatten Thema klimaschonenderer Weltcup. Da hat man sich auch zusammengetan, hat über die Athletensprecher Unterschriften und so weiter gesammelt. Wie sieht es dann in der Praxis aus, Daniel? Wie intensiv diskutiert ihr Athleten untereinander? Jetzt, du, mit wem sprichst du denn genau über jetzt Thema Sicherheitsaspekte? Klar, ich meine, intern mit den Leuten aus dem eigenen Team redet man ja zwangsläufig, aber ist es vielleicht auch so, dass von außen da Leute auch auf dich und aufs Team zukommen und sagen, Leute, wir haben ein größeres Thema, lasst uns drüber sprechen. Wie läuft denn kommunikativ diese Thematik jetzt in dem konkreten Fall ab?
Ja, natürlich, teamintern wird das immer besprochen, also vor allem noch Stürze und Verletzungen. Aber im Ziel oft mit anderen Athleten, zum Beispiel mit anderen Nationen, da spricht man sich einfach ab. Es gibt da WhatsApp-Gruppen, wo von jeder Nation im Endeffekt zwei Besten drinnen sind bei uns Speedfahrer. Und das ist halt sehr schwer, weil man probiert halt, jeder eine hat die Meinung, es gehört schneller, es gehört nicht schneller, sondern es gehört sicherer gemacht, aber man darf auch die Opfer nicht kastrieren im Endeffekt. Also die Opfer soll die Opfer bleiben und das ist für uns Athleten natürlich nicht sehr leicht, weil der eine Athlet sagt, okay, er macht es so viel schneller, zum Beispiel die Schienen, und er wird die immer weiterhin fahren. Und der andere Athlet sagt, okay, ich will aber mehr Sicherheit und weniger Verletzungen und trotzdem Obfahrer sein. Also ja, es ist schwer. Und wir probieren auch das mit den Athleten untereinander wirklich viel zu kommunizieren. Und es ist schon viel besser geworden wie früher, meiner Meinung nach. Also es geht auch was weiter in der Richtung. Und wir werden auch ein bisschen besser gehört.
Also es ist dann nett, man denkt sich, ja gut, okay, macht einen runden Tisch. Es wird jetzt gerade auch sehr viel auf die FIS gezeigt. Ich höre raus, so einfach ist die Geschichte nicht, dass es da den Verantwortlichen gibt, sondern da müssen schon viele Punkte auch zusammenkommen und zusammenfallen.
Ja, genau, da müssen alle, also auch die Skifirmen, die FIS, die Athleten, da gehört wirklich alles zusammengesetzt und einmal die Köpfe müssen rauchen, dass wir da was finden, dass wir wirklich vielleicht langsamer und das wieder sicherer wird, weil ich glaube, es ist auch für die Zuschauer nicht mehr cool, wenn es jetzt mal ewig dauert, weil Verletzungen sind und der Hubschrauber fliegen muss und es dauert ein Rennen statt 1,5 Stunden, 3 Stunden und das ist erstens im Fernsehen wird es nicht mehr übertragen, weil es so lange dauert und zweitens ist glaube ich, durch die Verletzungen schauen bei mir auch viele Freunde und Verwandte von mir daheim sagen, es ist nicht mehr cool zum Zuschauen, weil es einfach so viel Verletzte gibt und da müssen wir aufpassen, dass wir das nicht verlieren.
Ja, und ich glaube, wir müssen auch auf eine Ebene weiterdenken, was das auch für eine Wirkung hat auf das Thema Nachwuchs. Also,
ja, genau.
Als Familienvater würde ich jetzt nicht sagen, ach Mensch, da kann ich ja bedenkenlos meine Kinder gerade in diese Disziplinen da reinschicken. Da wäre mir Angst und Bange, wenn ich jetzt das sehe, was sich die letzten Wochen und Monate entwickelt hat.
Ja, das stimmt eh. Erstens, der Nachwuchs wird natürlich abgeschreckt. Und ich glaube, wir sind Vorbilder für den ganzen Nachwuchs und das ist natürlich mit Carbon-Schienen, ich habe es nur gehört, also das geht ja nicht nur im Weltcup und so, das wollen sie jetzt schon in Europacup nach und Nachwuchs und da ist natürlich, der Ansatz ist einmal ganz falsch, weil der Körperbau von einer 15, 14, 16-Jährigen oder das ist natürlich, die sind noch nicht fertig ausgereift und das bei uns ist schon zu viel und die haben aber das Material genauso und wie die Gotcha gesagt hat, sie hat Waffen unter den Füßen. Und es ist klar, es fahren ein paar Frauen, fahren die Herrenski. Das ist meiner Meinung nach, was natürlich gleich, es macht schneller. Aber es ist da vorne nicht alle Athletinnen und das ist gefährlich. Und ja, es ist einfach, es gibt viele Ansätze, aber schwierig.
Kommen wir vielleicht zurück zum Super-G am Freitag, weil dort ist der Raphael Haaser auf Platz 2 gefahren. Er ist im Verlauf seines Rennens immer schneller geworden, 19. nur bei der ersten Zwischenzeit, dann Bestzeit über die Traverse, das hat ihn dann letztendlich auf das Podium gebracht. Der Tobias und ich, wir schauen sehr gerne auf den Raffi Haaser, weil wir lieben seine Sonnenbrillen, die er immer trägt im ORF, sehr cool. Und wünschen uns, dass er hin und wieder nur ein bisschen mehr aus sich rausgeht. Was ist der Raphael für ein Kerl? Wie ist der so drauf?
Ja, er ist ein lässiger Typ. Also man hat auch riesen Spaß mit ihm. Er hat einen sehr trockenen Schmäh und er ist eher ruhiger oft. Aber er ist schon viel mehr aus sich herausgekommen, wie ich ihn kennengelernt habe. Kommt mir vor. Er hat Interviews und natürlich, das kommt so ein bisschen nicht emotionslos, sondern ruhiger rüber, aber er ist eigentlich nicht so und er hat einen trockenen Schmäh, er ist richtig witzig und ja, das war eine Wahnsinnsleistung.
Ist ja auch, hat pausieren müssen nach einer kürzeren Verletzungspause, ich glaube war das, ich glaube im
Val d'Isère.
Ja. Ah, im Val d'Isère, danke, ja genau, im Riesenslalom dort verletzt, ja, und jetzt hat man eigentlich nicht gewusst, wo steht er und fährt da auf Anhieb auf Platz 2 und ist natürlich jetzt auch fürs WM-Team sehr relevant, würde ich sagen. Ja. Am Freitag war der Franjo von Almen auch richtig schnell unterwegs, aber mit der Hausbergkante wird der irgendwie nicht so warm. Der hat Probleme auf der Traverse gehabt, letztes Jahr schon dort ausgefallen, heuer im Training schon dort ein bisschen aufgesessen und im Super-G, er war der Erste noch an der Hausbergkante bei dieser Zwischenzeit und ist dann auf Platz 4 zurückgefallen bis ins Ziel. Am Samstag dann in der Abfahrt Alexis Monet, ein weiterer Schweizer, wieder aufs Podest, 800stel haben ihm gefehlt auf dem Sieger zu dem wir später noch kommen. Die Schweizer, die schlagen jetzt immer wieder zu, Daniel. Wie oft schaut ihr auch auf die Schweizer? Orientiert euch auch an denen, weil sie eben aktuell das beste Team stellen? Ist das jetzt ein bisschen mehr Thema als noch vor ein paar Jahren bei euch?
Natürlich, also wir wären natürlich lieber die Nation, wo die Schweizer drüber reden, also nicht wir über die Schweizer. Also. Aber die haben wirklich ein sehr kompaktes Team und wenn der eine auslässt, ist der andere da. Und mit Alexis Monet, ich habe ihn schon kennt von vorher, hat er schon sehr gute Leistungen gezeigt, aber heuer mit Bormio, mit dem Sieg und mit dem Dritten im Super-G ist natürlich sehr Stern aufgegangen und da merkst du halt, okay, im Kopf hat es einen Schalter gemacht, er hat gesagt, er kann da ganz vorne mitfahren und gewinnen und natürlich macht es das dann leichter, also das Selbstvertrauen und der Kopf spielt schon eine sehr große Rolle in unserem Sport und man sieht halt, der Odermatt nimmt einer viel Druck weg, weil er natürlich jedes Mal performt und wenn der und die anderen sind halt gereift in der Odermatt und die sind alle sehr kompakt, skitechnisch sehr gut drauf und bewegen sich auch am Limit, das muss man auch sagen. Also der Fanny van Almen ist ein grenzgenialer Skifahrer und der ist ja die Hausbergkanten, ja, der hat auch im Super-G wieder ein bisschen Gewicht gehabt und in Abfahrtstraining ist er sich draufgestiegen und ist kurz da gewesen. Also das geht so schnell und man riskiert trotzdem und man weiß, ja, es ist halt, man muss wirklich ans Limit gehen, dass man vorne dabei ist und das zeigen halt die Jungen und bei einer geht es halt gerade auf. Ich weiß auch, dass wir Österreicher richtig gut Skifahren, aber es ist halt nicht einfach. Wir sind auch am Limit und bewegen uns und es ist halt natürlich jetzt sehr Gott sei Dank ein guter Schritt in die richtige Richtung gewesen, mit dem Hasi mit Zweiten oder mit dem Hemi mit Vierten. Aber beim Hasa hat man schon gesehen, zum Beispiel im Biberkrieg, wenn der oben, oder wenn der nicht ausfällt, der ist da auf Siegkurs, weil das war Wahnsinn, wie er da oben runtergefahren ist.
Ja, das österreichische Team natürlich auch geschwächt noch durch den Ausfall von Vincent Kriechmeier. Er hat es kurz probiert, es hat wirklich plötzlich kurz die Meldung gegeben, er schaut sich das an, ob vielleicht es reicht für einen Start am Freitag, hat dann nicht gereicht, die Trainings hat er ausgelassen, aber der Fakt, dass er nach Kitzbühel gereist ist, nach dem Sturz, den er in Wengen gehabt hat, da hat man ja schon Größeres befürchten müssen. Also immerhin ganz cool, dass er schon so weit ist, dass er zumindest dran denken kann, wieder bei Rennen mitzufahren. Ja, und du hast es angesprochen, Daniel Hemmetsberger Vierter geworden in der Abfahrt, da knapp das Podest verpasst. Aber auch wieder Ausrufezeichen, finde ich, kurz vor der WM, taugt mir sehr cool. Ich finde den ja auch sehr sympathisch, der Ritter. Ein bisschen lockerer daher auch, ist natürlich aus journalistischer Sicht ganz cool zu sehen, ja, das macht Spaß. Tobias, wir haben in der Abfahrt vor allem, kann man sagen, die Rückkehr der Crazy Canucks erlebt. James Crawford hat dieses Rennen gewonnen, Cameron Alexander ist Dritter geworden. Was sagst du zur Abfahrt? Wie hat es dir gefallen, das Rennen?
Naja, prinzipiell jetzt nochmal zum Thema Sicherheitsaspekt, das war dann schon schön anzuschauen, das war so ein Tag, wie man die Streife im Endeffekt sportlich und mit allen Begleitumständen auch genießen will. Also aus der Perspektive hat es mir super gut gefallen und der Spannungsbogen war natürlich genial. Also klar, Alex Simonet wird jetzt sagen, zu viel Spannungsbogen hätte er wahrscheinlich nicht gebraucht. Der mit der Startnummer 4 sehr lange da unten sitzt und ja, man sieht die ja immer mitleiden und mitzittern. Die große Odermatt-Geschichte, er will den Sieg in der Abfahrt in Kitzbühel, diese goldene Gams, hat er vor der Saison auch offensiv gesagt, das ist das Ziel, das will er erreichen. Und dann wird relativ schnell auch klar, nee, Odermatt wird Monet im Endeffekt nicht verdrängen und dann ging das Geschacher dahinter los. Zwischendurch ist Mia Robert auf Siegkurs und ich war schon drauf und dran, dir zu schreiben, Lukas, also ein Kitzbühel-Sieg von Mia Robert auf der Streif hatte ich für die Saison nicht auf der Bingo-Karte. Mhm. Also die Bingo-Karte ist schon, wir haben schon sehr, sehr viel abgehakt, sehr, sehr viel neue Sieger, sehr, sehr viel überraschende Entwicklungen, die wir so nicht drauf hatten. Das wäre vielleicht ein bisschen das zu viel des Guten, hatte ich in dem Moment gedacht. Ja, dann kommt James Jack Crawford und gewinnt dieses Ding in Kitzbühel. Also echt ein Phänomen, die Kanadier, wir sprechen über sie auch schon viele Jahre, die für uns aus unserem europäischen Blickwinkel immer so ein bisschen unterm Radar fliegen, aber die wieder einmal auch in ihrer Mannschaftsstärke dann doch immer wieder da sind, immer wieder Akzente setzen und sehr auffällig zu den Highlights oft voll da sind. Der Jack Crawford hat zwei Rennen auf höchster Ebene gewonnen. Er ist Weltmeister im Super-G und gewinnt halt einfach mal en passant das wichtigste Rennen des Jahres außerhalb der großen Events. Wahnsinn, krass. Daniel, gleich auch eine Frage an dich. Von außen bringen Sie so einen erfrischenden Touch rein. Sie sind einfach ein bisschen anders. Wir hatten es in den Debatten um Lindsey Vonn auch schon. Die gehen so gefühlt mit einem anderen Grundmindset in den Sport ran. Sie wirken ein bisschen lockerer, ohne euch da kritisieren zu wollen, aber sie wirken irgendwie anders. Wie ist es denn, wenn man mit ihnen direkt zu tun hat? Bringen die diesen anderen Farbtupfer, diesen anderen Touch rein, wie er von außen den Eindruck macht?
Auf jeden Fall, also sie sind sehr, sehr, eigentlich trotzdem ruhig, aber sie sind einfach so richtige Kanadier. Also sie sind lustig, sie haben einen Schmäh drauf, sind, ich glaube, das Team passt richtig gut. Und es gefällt mir auch wirklich für sie, weil ich glaube, der Verband hat ziemlich mit Geldproblemen zu kämpfen. Und man hat es auch gesehen, weil die Louise ist ja leider, das findet ja nicht mehr statt. Also ich hoffe, dass nächstes Jahr wieder dabei ist. Aber das ist wirklich, das ist ein, der war bei der WM in Courchevel, war er da und hat die Leistung abgezeigt und er ist halt auch wirklich ein Rennpferd, hat es ja alles mal gesagt beim Interview. Und mir taugt es, der Cameron Alexander ist eigentlich fast der Konstantere, muss man sagen, gefühlt für mich, aber die ganz großen Siege hat er halt noch nicht so und da ist halt der Jack da und Alex hat auch schon gewonnen, aber halt nicht so große Rennen und es ist. Sie wirken vielleicht lockerer wie bei uns, weil ich sage aber gleich wie bei den Amerikanern. Das glaube ich auch oft. Die sind ja, die müssen irgendwie noch viel lockerer sein, weil die sind ja, weiß nicht, wie lange das die weg sind. Die sind über Weihnachten nicht daheim, die sind ein Jahr vielleicht kurz daheim. Das Team ist noch mehr zusammen unterwegs wie wir, obwohl das ich schon jetzt wirklich viel. Aber wir sind halt immer wieder so kurz, 2, 3 Tage daheim, weil wir halt natürlich das mit dem Wohnort nützen können. Aber ja, ich glaube, sie machen einen guten Job und sie haben nicht so viel Druck oder der Druck, den macht sehr jeder selber, aber sie sagen einfach, ja, sie werden mit richtig Spaß Skifahren und das sieht man.
Das heißt, dieses Thema Druck und auch dieses Thema Aufmerksamkeit, wenn wir jetzt ge gezielt auf ein Rennen wie in Kitzbühel zurückkommen, gibt ja auch viele Athleten, die sagen, es ist dieses Drumherum. Es geht ja hauptsächlich um die Top-Athleten. Dieses Drumherum wird immer mehr. Startnummernauslosung. Die Medien wollen was. Die Sponsoren was. Dann ist hier noch eine Gala. Dann ist noch dies und das. Wie ist es denn jetzt für dich als österreichischer Fahrer, du bist oft in Kitzbühel gefahren. Ist das für dich ein anderes, was es drumherum geht, ein anderes, sagen wir mal, Stresslevel oder wirst du mehr beansprucht an so einem Wochenende?
Ich weiß nicht, also ich persönlich, nein, ich genieße nicht, aber ich werde schon mehr beansprucht, natürlich. Medientermine sind schon einige mehr. Die Aufmerksamkeit und durch die ganzen Menschenmengen da durchgehen, ist aber meiner Meinung nach, das gehört zu Kitzbühel dazu, das macht es aus. Es ist natürlich, das Rennen gehört in den Vordergrund gestellt und die Athleten, aber mittlerweile ist die Party auch schon so riesengroß und das gehört dazu und es kommen viele Leute auch wegen dem, aber wir Athleten sind natürlich ein bisschen mehr eingeteilt, natürlich als Österreicher, weil halt jeder erhofft sich, nicht erwartet, aber erhofft sich einen österreichischen Sieger. Und du willst eh selber auch vorne mitfahren, du willst ja auch so ein Gams heimholen und das ist das große Ziel und die Medienarbeit gehört dazu.
Baut man sich, weil du auch davon gesprochen hast, ich glaube schon, dass das gerade in so einem Fall ein Faktor sein kann, ist der Druck für dich ein anderer, wenn man jetzt einfach als Blanko-Vergleich, eine Abfahrt in Beaver Creek, ist da der Druck ein anderer als eine Abfahrt in Kitzbühel?
Nein, für mich eigentlich persönlich nicht. Also ich kann jetzt nur in meiner Person sprechen und weil ich mache mir meistens eh den Druck selber. Also im meisten Druck. Und ich will ja Leistung zeigen, egal ob im Biberkrieg mit einem guten Start einstarten. Natürlich ist Kitzbühel dann normal, sind vielleicht deine Familie und deine Freunde sind draußen und alles. mach da nicht mehr Druck, sondern du willst einer nur zeigen, dass du es drauf hast. Und das ist vielleicht unterbewusst vielleicht doch ein bisschen mehr, aber so gefühlt ist nicht.
Kann man sich gewöhnen an diese Situation? Du bist 2017 zum ersten Mal Kitzbühel gefahren. Stellt sich da eine Routine ein oder ist es gefühlt, Kitzbühel, ich stehe jedes Jahr irgendwie gefühlt zum ersten Mal an den Start oder gewöhnt man sich dran? Wie war es beim ersten Mal? Wie war es im letzten Jahr beim zunächst letzten Mal? Ich hoffe, es kommen noch einige Male mit dazu. Wie verändert sich das dann im Laufe der Zeit?
Ja, das erste Mal war wirklich eine Katastrophe. Also, das war wirklich schlimm. da will man eigentlich gar nicht fahren. Also, die Besichtigung kostet so viel Kraft, das kann man sich nicht vorstellen. Das Training startet um 11:30 und man ist schon gefühlt um 10:30 komplett leer. Also, einfach nur vom Kopf her, weil man eigentlich sagt: Ja, spinnen die, wie wieder jetzt nicht fahren. Und du willst eigentlich auch keinen anschauen und dann denkst du dir, ja, aber eigentlich muss ich runterfahren. Und bei mir war es auch so, dass ich im zweiten Training gleich Quali gehabt habe, in meinem ersten Jahr 2017. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich kann nicht im ersten Training runterbremsen, weil natürlich kann ich runterbremsen, aber da muss ich im zweiten Training rennmäßig fahren und das ist dann noch schwieriger. Dann habe ich mir, ich glaube, eine halbe Stunde mit mir da rumgekriegt, bremst nicht, fahr bitte. Und es kommt aber mit den Jahren die Routine dazu. Jetzt mal ist das erste Training wieder spannend. Also wenn du das schaust, natürlich, in Respekt habe ich noch nie verloren. Also darfst du da nie verlieren vor der Strecke, weil die kann ich einfach überall abwerfen und grausigst. Und man lernt aber Routine dazu. In den letzten Jahren haben wir schon aufgebaut und mir ist eigentlich oft echt gut gegangen dort in Kitzbühel. Es ist eigentlich auch meine Lieblingsstrecke. Ich habe meine ersten Workerpunkte da gemacht. Ich habe meinen fünften Platz, mein bestes Ergebnis dort gemacht. Ich habe meinen WM-Start für Aare dort erfahren und es ist alles dort ins Laufen gekommen. Ich war bei der Siegerehrung dabei, da als Fünfter, das war ein Highlight vor 40.000 Leuten. Und ja, dadurch baue ich eine Verbindung auf und ich weiß, keine Ahnung warum, aber sie liegt mir einfach, die Strecken. Und ich weiß ungefähr, was ich jetzt da, oder nicht ungefähr, ich weiß eigentlich, was ich jetzt da habe, da runter. Und ja, das macht eigentlich Spaß.
Es ist und bleibt ein spezielles Rennen, diese Abfahrt. Am Sonntag hat es den Slalom gegeben. Finde ich eine nasse Angelegenheit. Regen, trotzdem eisiger Untergrund. Es hat ordentlich gespiegelt, vor allem im ersten Durchgang. Clément Noël hat profitiert von einigen Ausfällen auch in der Entscheidung, holt sich den vierten Sieg in dieser Saison. Nach seinem Missgeschick da in Val d'Isère ist er echt wieder on top im Slalom. Daniel, was mich interessieren wird, wie viel Kontakt hast du eigentlich zum Slalom-Team? Sieht man sich da irgendwann im Winter oder kennst du den Michael Matt genauso gut wie der Tobias und ich den kennen?
Nein, ich kenne schon mal Michael Matt zum Beispiel, weil es jetzt das Beispiel nichts mit dem war beim Bundesheer in der Grundausbildung oder ist. Also habe ich ja 14 Grade gehabt. Also nein, ich triff's ab und zu, aber wirklich, wirklich, ich triff's nur sehr selten. Also in Kitzbühel eigentlich gar nicht, außer du bist wirklich bei der Siegerehrung dann am Samstag bei der Abfahrt, aber in Wengen zum Beispiel, da kommen es dann einen Tag, wo wir die Abfahrt fahren, da einfach nur so kurz. Also die ziehen dann ein in dein Apartment, wo du ausziehst vor in Wengen. Und in Blecki kenne ich ein bisschen besser, weil der ist bei meinem Servicemann im Speed, wenn er Speed fahren anfängt wieder. Nachher macht mein Servicemann mit, der Kacke. Und der ist natürlich, weil der halt vorher der Allrounder war und der hat uns halt ein bisschen so eine, aber wirklich selten. Und ja, ich bin froh, dass ich kein Slalomfahrer bin, weil wenn ich das oft so zuschaue und die im ersten Durchgang führen und dann fallen sie aus, im zweiten war alles für die Fisch der erste Lauf eigentlich und ich bin froh, dass ich noch einmal fahren muss.
Sehr gut, ja. Ja, fünf Österreicher unter den Top 12, aber keiner unter den Top 5. Marco Schwarz, eben der Blecki, auf Platz 6, der beste Österreicher da. Tobias, weil es in Sachen Christoffersen Army nicht so viel zu feiern gegeben hat, durch den Einfädler im ersten Lauf. Sag vielleicht kurz, wie es dem Linus Strasser ging und vielleicht auch ein DSV-Fazit vom Kids-Wochenende.
Ja, ganz kurz noch Henry Christoffersen. Jetzt hat sich ja auch Benny Reich zu Wort gemeldet. Er hat gesagt, okay, er kann es nicht mehr hören, das Gejammer von Christoffersen. Also Daniel, du musst verstehen, ich bin großer Henry Christoffersen-Fan und freue mich über jede Schlagzeile, die aufploppt. Und Er liefert viele Schlagzeilen, ja. Also er ist im ersten Durchgang ausgeschieden und hat sich dann wieder beschwert über die Piste, meinte, das hat mit Skifahren nichts mehr zu tun, da unten kann man Eishockey spielen. Und Benny Reich, wir hatten ihn ja hier auch schon zu Gast, Lukas und Daniel, du wirst ihn auch kennen. Das ist ja ein grundruhiger und sehr
Ja,
reflektierter und
sehr ruhig.
entspannter Zeitgenosse. Und wenn Benny Reich mal auf den Tisch schaut und sagt, es reicht mir jetzt mit diesem ständigen Rumgejammer, dann muss schon was dazugehören. Aber gut, das Rumgejammer von Henrik Christoffersen, das hat ja im Endeffekt ein klares System. Wenn es nicht läuft, dann muss irgendjemand irgendwie schuld sein. Wenn es läuft, dann hören wir da relativ wenig. Und Timon Haugan ist Bestzeit gefahren in Lauf 1 mit der Startnummer 1, fährt das identische Material wie Henrik Christoffersen mit der Startnummer 2. Okay, also ich verteidige Henrik hier ja, wo es nur geht und möglich ist, aber an der Stelle muss selbst ich zugeben, wird es ein bisschen dünn. Kommen wir zum Deutschen Skiverband. Ja, gehen wir mal. Es fängt halt, die Woche fängt katastrophal an. Also ich weiß nicht, was in dieser Saison gerade bei den Herren eigentlich noch alles passieren soll. Jakob Schramm, das immer wieder an der Stelle, über die wir vorhin schon gesprochen haben, Training, Sturz, beide Knie kaputt. Gehirnerschütterungen hat er auch noch gehabt, eine leichte Saison natürlich gelaufen. Keine Ahnung, wie es perspektivisch Richtung olympischer Saison geht. Er ist 26 Jahre alt, so eine schwere Verletzung und es zieht sich einfach durch. Also, ich habe hier in der letzten Saison viel kritisiert, was die Leistungsentwicklung angeht, aber ich kann in dieser Saison echt nichts mehr sagen. Sie haben als Team einfach komplett das Pech an den Hacken und dass dann wieder so ein schwerer Unfall passiert, tut mir wahnsinnig leid. Jakob ist einer, der sich gerade so rantastet und der jetzt auch Erfahrung sammeln muss. Wir haben ja gerade von Daniel auch gehört, wie wichtig das auch ist, da gerade im Speed-Bereich diese Erfahrung aufzubauen. Und wenn dann sowas passiert, ist natürlich, jo, eine Katastrophe. Deswegen hat's Wochenende im Endeffekt mit der schlechtmöglichsten Nachricht begonnen. Und ja, dann sind wieder jung und alt, also der Kontrast, wenn du siehst, wer startet jetzt für die deutsche Mannschaft, dass du auf der einen Seite den Romit Baumann hast, auf der anderen Seite den Luis Vogt und dann, ja, da liegen ja gefühlt 3 bis 4 Kitzbühel-Leben dazwischen, zwischen den beiden. Und ja, bei Romit, er sagt selber auch und das Gefühl wird bei ihm so langsam auch besser. Wir sind schon noch ein gutes Stückerl von den Bereichen entfernt, die er schon gezeigt hat, die er auch drauf hat. Aber es wird langsam ein bisschen stabiler. Auch das Speed wird besser, sagt er schon auch. Und ja, muss sich da halt natürlich jetzt ranarbeiten. Die großen Erfolge werden wir heuer nicht mehr sehen. Aber dass es sich zumindest mal im Bereich um die Top 20 so langsam stabilisiert und einpendelt, ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Und ja, Luis hat selber auch gesagt, der war sehr zufrieden mit seinem Super-G, der war auch gut, dass er da auch gepunktet hat. Und er sagt halt in der Abfahrt, da waren Punkte dabei, da ist er auch nicht sauber genug gefahren und muss ich dir und vor allen Dingen dir, Daniel, nicht erzählen. Die Streife zeigt dann an einigen Stellen eben auch nicht zu viel. Ja, kommen wir zu Linus. Und Linus ist Fünfter geworden, hat ja gewonnen im letzten Jahr da. Und wenn Linus Strasser sagt, dass er mit seinem Skifahren, vor allen Dingen im zweiten Lauf, sehr zufrieden war und dass es sich sehr gut angefühlt hat, dann heißt das was in Richtung Weltmeisterschaft. Jetzt, wir zeichnen heute am Montag auf.
Dienstag haben
Dienstag, wir haben
wir.
schon Dienstag, sorry Leute. Ich bin seit der Vierschanzentournee völlig im Terminchaos. Heute ist Schladming, geht natürlich auch was und in Richtung Weltmeisterschaft. Wenn sich Linus gut fühlt und wenn er sagt, er hat das Vertrauen auch wieder gefunden, waren auch schwierige Wochen dabei, wo es nach Gurgels vor allen Dingen überhaupt nicht lief. Er kommt gut rein und der zweite Lauf war wirklich gut. Also er sagt, der erste Lauf, bisschen schwierig, aber im zweiten gut reingegangen und war halt wieder mal klassischer Slalom. Da kommt es dann immer auf diese Nuancen an und da machen Kleinigkeiten so einen riesen Unterschied, aber Platz 5 ist gut, Formkurve wird auf jeden Fall besser. Und ja, mei, dann heben wir uns halt für die Weltmeisterschaft diesen Podestplatz und diesen großen Sieg aus. Da müssen also die Schweizer, die dürfen erstmal auch euch Österreich ein bisschen was abgeben, aber lasst uns bitte auch noch eine Kleinigkeit. Ja, weil allzu viele Optionen und Chancen ist halt mit all den Verletzungen, mit all den Umständen, die das deutsche, gerade vor allen Dingen das deutsche Herrenteam verkraften muss, ja, ist es nicht so einfach. Hinter Linus wieder reicht einfach nicht. Nervt mich, dass diese Entwicklung da nicht weitergeht, dass man es nicht schafft, eine zweite Reihe rund um Platz 20, sagen wir mal, aufzubauen. Irgendwie haut's nicht hin. Deswegen all eyes on Linus und auch ohne Podestplatz. Gutes Wochenende.
Sehr gut. Beim Slalom ist mir aufgefallen, die FIS probiert dieses Teamradio jetzt aus. Haben Sie sich vor der Formel 1 abgeschaut, wo sie irgendwie ja kurz mal auch in schriftlicher Form herzeigen, was da so raufgefunkt wird. Herrlich, zu welchen Übersetzungsfehlern es dann kommt, wenn zum Beispiel ein Johannes Strolz was rauffunkt und sagt, es geht gut zum Fahrer, dann kriegt das das. Also ich weiß nicht was, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber es ist irgendwie eine ganz verrückte Übersetzung dann, weil es auf Englisch dort gestanden ist.
Da kann ich euch journalistisch mal mit reinholen. Wir haben hier auch über KI und so weiter haben wir ein Tool, dass wenn du ein schriftliches Interview führst, dass das Ganze dann entsprechend einfach per Knopfdruck 3 Minuten später hast du die textliche Fassung. Also das, was gesprochen wurde, steht dann geschrieben da. Und ich habe ein Interview mit Martin Schmidt geführt, Skispringer. Der hat sauberes, klares Hochdeutsch. Da habe ich das da eingegeben, dachte so, puh, gut, muss ich ja nur noch ein paar Stellen so ein bisschen anpassen, verändern. Aber das Interview war mehr oder weniger fertig. Dann habe ich mit Andy Goldberg ein Interview geführt. Und ja. Dann habe ich das da mal eingegeben. Und da ist dieses Übersetzungstool an die Grenzen gestoßen. Ja. Also ich glaube, dieses Team-Radio ist an sich, wie sie es da gemacht haben, eine ganz gute Idee. Aber da muss man noch mal ran. Wie hast du es denn empfunden, Daniel? Weil du kennst ja den Kontaktfunk von unten nach oben. Und also ich finde, man soll es ein bisschen verkürzen und auch klar darstellen, weil Skifahrersprech ist halt nichts, was so Mainstream ist. Wie fandest du das zu sehen, Daniel, dass man da mal Neues auch ausprobiert?
Ja, das ist eine gute Idee, finde ich. Das ist meiner Meinung nach sehr interessant für die Zuschauer. Also meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie man das machen kann, aber man könnte auch einen Pulsgurt oder irgend sowas aufgeben am Bones, dass der Zuseher sehen, was für ein Puls das hast, von bis unten. Das, glaube ich, würde viele Leute interessieren. Und natürlich, die Skifahrersprache ist oft eigene, vor allem bei uns und der Speedfahrer normal auch was anderes. Und es weiß nicht jeder, was die anderen brauchen. Ich weiß auch zum Beispiel, wenn ich einen Funkspruch aufgebe zu meinen Kollegen, ich weiß auch, wer was braucht. Und zum Beispiel, wenn der Winz unten ist und ich kriege einen Funkspruch von Winz auf und der Winz sagt, ist nichts drinnen, Vollgas, dann weiß ich einfach, ja passt, ich brauche jetzt keinen Trainer mehr was hören, weil der Winz ist einfach, der hat schon genug gewonnen, dass ich den vertrauen und glauben kann und der hat uns schon wirklich sehr gut weitergeholfen war und das ist einfach wirklich unser Zugpferd und natürlich jetzt sehr schade, aber ich glaube, dass es für die WM ausgeht und dass er da wieder voll zugeschlagen wird.
Mhm. Was mir noch aufgefallen ist im Speed-Team bei euch, Daniel, es gibt ja da einen neuen Instagram-Account, der heißt A-Team. Du teilst auch immer die Videos, die da produziert werden. Also begleitet euch da ein Filmteam oder wie läuft das ab?
Ja genau, da begleitet uns eigentlich ein Filmer, der Christian, der CC-Films. Und weil es wird ja jetzt im September oder Oktober kommt ja da ein Kinofilm raus, Die Abfahrer.
Okay.
Und eine vierteilige Amazon-Serie wird das, glaube ich, auch. Und da ist eigentlich so beim Odermatt, Paris, Sarasin und natürlich österreichisches Schnupfer-Team, aber auch die Damen auf der Damenseite. Ich weiß auch nicht, wer, bei wem das da ungefähr mit sind. Und da ist überall halt sind so Filmteams mit und deren halt eigentlich behind the scenes, also einfach alles, was hinterbei passiert. Und das ist ja, glaube ich, auch. Jeder tut auf Instagram immer das gleiche posten, ein Skifoto oder wenn ich in Zürich bin, Skis oder. Und das interessiert ja kaum mehr. Und was hinterbei passiert, das ist eigentlich viel interessanter mit dem ganzen Gepäck, was wir haben, auch übersehen und alles drumherum, weil es ist wirklich viel und auch zeitaufwendig. Und ich glaube, das interessiert die Leute. Und wir haben da jetzt einfach uns zusammengesetzt und gesagt, ja, wir machen das auch, das ist ja gut für unsere Sponsoren mit den ganzen Views. Und das A-Team ist einfach so eine Nebenproduktion geworden dadurch. Und uns taugt es halt, weil die Videos, die sind einfach mega cool. Es wird auch wahrscheinlich einiges davon im Film zum Sehen sein dann. Und ja, wir haben den jetzt mitgehabt, er ist das erste Mal, weil wir es probiert haben. Und ich glaube, das läuft sehr gut, kommt gut an. Und ich glaube, dass wir an den festhalten und weitermachen.
Ja, sehr cool. Ja, na, das muss ja auch einspielen, dass man erst einmal wieder Vertrauen kriegt. Und aber irgendwann gewöhnt man sich wahrscheinlich dran. Und dann, na, sehr cool. Bin schon gespannt, was da dann rauskommt. Ja. Sehr, sehr gut. Ja, natürlich neben Kitzbühel hat es einen schweren Stand dieses Wochenende in Garmisch-Partenkirchen. Nur ganz kurz, ich weiß jetzt gar nicht, Daniel, ob du was gesehen hast. Du hast uns nämlich vor der Aufnahme verraten. Eigentlich hast du auch die letzten Wochen eher ein bisschen weniger Skirennen geschaut, aus guten Gründen, weil du ein bisschen Abstand gewinnen wolltest davon. Aber an diesem Wochenende haben wir gesehen, 46. Weltcupsieg von Lara Gut-Behrami, der erste in dieser Saison. Einen Tag nachdem Federica Brignone ihren 32. Weltcupsieg holt, den zweiten in einer Abfahrt, also die entwickelt sich da wirklich auch zu einer Seriensiegerin, ist jetzt auf den Genuss kommen, auch in Abfahrten zuzuschlagen. Daniel, nur eine ganz schnelle Frage. Wenn du heute tippen müsstest, es schaut jetzt ein bisschen aus nach einem Zweikampf zwischen Gut-Behrami und Brignone um den Gesamtweltcup. Wenn du heute tippen müsstest, wer gewinnt den Gesamtweltcup von den Zweien und warum?
Meiner Meinung nach die Federica Brignone. Warum? Ja, eigentlich sind beide sensationelle Skifahrerinnen in alle drei Disziplinen, Siegläuferinnen. Aber ich glaube, weil die Brignone jetzt in der Abfahrt gewiss etwas gefunden hat, dass sie da um einen Sieg mitfahrt und eh schon zwei gewonnen hat jetzt. Also ich glaube, das macht sie jetzt noch mal stärker, weil im Riesenlauf von Super-G weiß man eigentlich nicht, wer stärker ist. In der Abfahrt habe ich immer die Lara Gut als stärker eingeschätzt, aber mittlerweile ist jetzt die Federica da und ja, jetzt ist, glaube ich, es wird ein spannender Kampf, aber ich schätze Italien hat die Nase vorne.
Sehr gut, ja. Wir reden jetzt eh schon eine Zeit lang. Ich will nur noch kurz von Garmisch eben erwähnen, die relativ grausliche Verletzung von der Nina Ortlieb, die sich leider wieder den Unterschenkel gebrochen hat. Das war ganz, ganz schwer mit anzusehen, dieser Sturz. Das war richtig heftig. Hoffentlich ist die bald wieder gesund. Ist ja wirklich auch verletzungsgeplagt. Schwieriges Wochenende aus ÖSV-Sicht. Platz 7 von Ariane Redler, da bleibt da das höchste der Gefühle. Die ist dann auch am Sonntag gestürzt, dürfte aber okay sein. Da hat nur der untere Rücken ein bisschen gezwickt, aber ich glaube, da ist die WM auch nicht in Gefahr. Recht heftig hat es erwischt, die Teresa Nova aus Tschechien. Sie ist nach einem Trainingssturz in Garmisch-Partenkirchen ins künstliche Koma versetzt worden. Sie wurde operiert, um auch die Hirnschwellung zu reduzieren, wird so lange im künstlichen Koma bleiben, wie das ja das Ärzteteam auch für notwendig hält. Wir wünschen ihr natürlich alles Gute. Immerhin gab es eine gute Nachricht, weil Cyprien Sarrazin hat sich am Kids-Wochenende zu Wort gemeldet, hat ein Video auf Instagram gepostet. Wir können sehen, er kann stehen, er kann reden, er kann auch sogar ein bisschen scherzen. Es geht ihm super. Er sagt halt, er sieht nur ein bisschen doppelt. Also Wahnsinn eigentlich. Aber der war da doch frohen Mutes auf diesem Video, würde ich meinen. Das gefällt mir schon sehr gut. Eine Frage, Daniel, zu den Frauen interessiert mich noch. Verfolgst du das Comeback von der Lindsey Vonn? Du bist, glaube ich, 31 Jahre alt. Das heißt, du warst auch eigentlich noch ein Kind wie die ersten Rennen gefahren ist. Und jetzt ist sie da im fortgeschrittenen Alter unterwegs. Verfolgst du das?
Natürlich, man kriegt es auch mit, man kann es auch, wenn man es nicht verfolgen will, wird es dann eigentlich aufgezwungen. Also nein, natürlich, man interessiert sich dann schon. Es war ja gleich wie bei Marcel, es ist ein riesen Hype darum gemacht worden. Und also ich muss ehrlich sagen, ich verfolge es jetzt nicht direkt, dass ich jetzt sage, okay, ich schaue, wie sie fahren und alles, aber ich sehe auch die Ergebnisse dann und denke mir, bravo, echt stark und denke mir, ja, alles hat sie es richtig gemacht, dass sie, wenn sie das gern tut und Spaß daran hat, warum nicht? Und sie sieht ja, sie fährt ja nicht irgendwo hinten nach, sondern sie fährt auch schon wieder am Stockerlplatz eigentlich mit, fast. Und ja, und kann man nur Respekt zollen mit den Alter. Ich werde dann auch auf der Piste sehen.
Ja, in der Abfahrt ist sie ausgeschieden, Lindsey Vonn im Super-G 13. geworden, aber trotzdem auch mit höheren Startnummern ist danach niemand mehr schneller gewesen als sie, also auch da durchaus gute Leistung. Daniel, am Ende einer Folge krönen wir hier immer bei Après-Ski den Felix der Woche. Wir überlegen uns da in dieser Kategorie irgendwelche Leistungen, die uns aufgefallen sind, über die wir vielleicht davor jetzt noch nicht gesprochen haben, obwohl wir schon eigentlich rund eine Stunde reden. reden. Irgendjemand, der aufgefallen ist, der irgendwas ganz Besonderes gemacht hat. Tobias und ich, wir würden anfangen und vielleicht fällt dir in der Zwischenzeit auch jemand ein, dem du den Felix der Woche vergeben würdest. Bei mir ist der Felix der Woche ganz klar die Sophia Gottscher, die sich während der Abfahrt in Garmisch am Samstag die Schulter ausgerenkt hat, ist aber dieses Rennen relativ problemlos fertig gefahren und hat dann um eine Hundertstelsekunde dieses Rennen eben nicht gewonnen, ist zum fünften Mal in ihrer Karriere Zweite geworden in Garmisch, diesen Siegespin hat sie quasi noch nicht und zu der Schulter ausgekugelt hat sie dann gesagt, ja, das passiert manchmal, weil ich während des Winters am Oberkörper etwas an Masse verliere. Also eine ausgekugelte Schulter ist etwas, was die Sophia Gottscher ganz easy auch während der Fahrt wegsteckt und hat sich das dann im Ziel wieder schön eingerenkt. Also deswegen der Felix der Woche von mir, diesmal an die Sophia Gottscher. Tobias,
hattet ihr das mal, Daniel oder Lukas, du eine ausgekugelte Schulter?
Ja, Gott sei Dank.
Ich hatte es nie und kann es mir schwer vorstellen.
Es ist beim ersten Mal ist, glaube ich, ganz, ganz furchtbar und wenn du es dann wirklich öfter hast, dann ist es, das habe ich schon öfter gehört, aber ja, furchtbar.
Na, weil ich mich frage, ist es halt wieder einfach nur ein kompletter Gotcha-Wahnsinn, dass sie das halt wieder macht oder ist es dann so, dass wenn das öfter passiert, dass man es in den Griff bringt? Also ihr hattet es beide auch noch nicht.
Na. Aktiv.
Ja. Okay, ich lege es trotzdem in die Schublade Gotcha Wahnsinn, die ja. Die wird nämlich aber, da muss ich langsam anbauen, weil die wird immer voller. Victor Muffin-Chandet hat ein ganz witziges Video gepostet und er hat geschrieben, er hat die österreichische Falle besiegt. Was ist die österreichische Falle? Sie passt natürlich wunderbar zu diesem Kitzbühel-Wochenende. Da ist ein Bierbecher auf die Piste gerollt und dieser Bierbecher rollt genau auf Muffin-Chandet zu und es sieht fast aus wie absichtlich, dass er mit dem hinteren Teil des rechten Skis boxt er diesen Bierbecher weg und bezeichnet es lustigerweise als die österreichische Falle, weil es steht ja bisschen stellvertretend für das, was an so einem Kitzbühel-Wochenende los ist, was dazugehört. Tausende, Zehntausende Zuschauer, die da Party machen, Junggesellenabschiede, dies und das. Wir haben es beide gesehen, glaube ich, dass dann die Zuschauer unten gefragt werden, wegen welchem Fahrer seid ihr hier? Ja, der Martin oder Matt heißt er, glaube ich. Dann denke ich mir, Gott, da unten ist das Fachpublikum unterwegs. Deswegen ein sehr stimmiges Video, das Victor Muffin-Chandet da gepostet hat und ja, hat mich zum Lachen gebracht und kriegt von mir den Felix der Woche.
Herrlich. Daniel, ist dir irgendjemand eingefallen, irgendjemand aufgefallen, dem du den Felix der Woche verleihen würdest?
Ja, ich hätte den Felix der Woche verliehen, den Alexis Monet, weil er hat sich ein Klotz schneiden lassen. Ich weiß zwar nicht, aus welchem Grund, aber er steht am Fuß besser mit Haar.
Ich finde es auch, Daniel. Ich dachte so, ey Mensch, der schaut aber fesch aus, der Mulli.
Also steht ja, er hat keine schiere Kupfform, sagen wir so.
Sehr gut. Na, gute Auswahl, gefällt mir sehr gut. Daniel, danke jetzt schon für deine Zeit. Ich habe noch drei ganz schnelle Fragen. Du warst am Wochenende in der Steiermark bei einem kleinen Rennen. Ich kenne mich nicht so ganz aus, aber ich habe es auf Instagram gesehen. Wo warst du genau?
Da war ich beim Hauser Keibling, da war ein steirisches Kinderrennen. Und sie haben mich gefragt, natürlich, weil es in meiner Heimat ist, ob ich die Preise übergeben kann. Das hat riesen Spaß gemacht. Das war, man hat gesehen, sie haben mich frei gehabt. Und die Leistungen waren ein Wahnsinn. Und ich habe mich gefreut über jeden Pokal, was ich vergeben können habe. Und ja, ich hoffe, da kommen ein paar richtig gute nach.
Ich bin mir sicher, die haben sich auch gefreut, dass sie von dir den Pokal gekriegt haben. Herrlich, ja. Noch eine Frage, eine persönliche, die kommt aus heiterem Himmel, aber deine Mutter war auch Weltcupläuferin, so viel ich weiß. Inwiefern hat sie dich gecoacht auf dem Weg in den Weltcup?
Eigentlich gar nicht. Die hat, glaube ich, wollen, dass ich es los. Also seitdem, dass ich Skifahrer bin, weiß nicht, ob sie zuschauen kann und sagt eigentlich immer noch jeder Verletzung sich dort, ja, willst du das wirklich noch machen? Und ich sage, ja, du brauchst mir gar nichts erklären, weil du hast es selber gemacht und ich will das machen und mit einer Verletzung habe ich gesagt, okay, nie auf, außer es ist so schlimm natürlich, als ich muss. Aber sie hat mich natürlich gepusht, der Opa und der Vatel und alles, die sind alle selber Ski gefahren und die Mama dadurch, dass sie im Weltcup war, vielleicht, sie hat mich nicht mehr gepusht, aber ich habe mir die Wahl gehabt zwischen Fußballschuhe und Skihauptschuhe. beide Aufnahmeprüfungen gemacht und geschafft und dann war halt so, was tue ich? Und dann habe ich mich für Skifahren entschieden.
Sehr gut. Na gut, dass du das gemacht hast. Und die letzte Frage ist, wie geht's bei dir weiter? Was steht jetzt an und kann man dich bald wieder auf der Piste sehen?
Also ja, ich bin jetzt natürlich noch, gestern war ich Skifahren und das hat ein bisschen reagiert, aber sehr gut. Und jetzt heißt es wieder gewöhnen ans Gerät, also das Skifahren langsam steigern, sodass ich mich herantasten kann, wieder ans richtige Trainieren. Und ich hoffe, also ein Ziel wäre Gomontana vielleicht Ende Februar, dass sich das irgendwie ausgeht, heuer noch. Und sonst spätestens Gipfel, Anfang März. Aber natürlich Gomontana wäre mein Ziel. Also das ist jetzt wirklich ein realistisches Ziel. Hoffnung stirbt zuletzt und Hoffen habe ich auf alles andere auch noch gehabt vorher, aber es ist keine Wunderheilung gewesen. Da war es so gesagt 6 bis 8 Wochen, jetzt sind es 5 und natürlich hoffen wir, dass irgendwie irgendwas bei der WM ausgeht, weil ich sehr gut in die Saison gestartet bin und dann, ja, bitter, aber ja, es hilft eh nicht. Jetzt heißt es kämpfen, weiter daran arbeiten, dass ich wieder zurück bin, gleich einmal.
Ja, jetzt steht dann Saalbach an und dann kommt das Highlight, Grand-Montana, die Rennen dort, dort sehen wir dich dann wieder. Das hoffen wir, wir drücken dir die Daumen.
Ja,
Ja, wird
danke.
Zeit, dass dann wieder zurückkommst. Daniel, es war große Freude mit dir. Danke vielmals, dass du dieses Wochenende mit uns analysiert hast. Sehr, sehr cool gewesen. Danke vielmals.
Ich sage danke für die Einladung. Hat mich gefreut.
Danke fürs Zuhören an unsere Hörerinnen und Hörer bis an diese Stelle. Wir werden uns auch nächste Woche wieder melden. Bis dahin, Servus.